An diesem Weihnachtsmorgen sind wir alle froh. Froh, hoffe ich, vor allem über das wunderbare Weihnachtsgeschenk, das uns Gott gemacht hat. Aber wisst ihr, dass dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, dass das ein Happy End ist von einer eigentlich sehr tragischen Geschichte? Der Grund, warum Jesus kam, der Anlass, warum Gott sich dazu entschlossen hatte, ihn auf die Welt zu schicken, warum er auf diese Welt kam, war ein sehr tragischer. Ich versuche es einmal so darzustellen. Zu Weihnachten wünschen wir uns alle etwas, vor allem die Kinder. Und tatsächlich ist in den Köpfen sehr vieler Menschen Weihnachten abgespeichert als Wunschmaschine. Wünsch dir was, es wird wieder Weihnachten. Und als Menschen, die an Gott glauben, wünschen wir uns etwas von Gott. Wir wünschen uns etwas von Jesus. Wir wünschen uns und wünschen uns und wünschen uns. Und wenn du ehrlich in dich hineinschaust, die meisten Wünsche richten sich auf dein persönliches Wohlergehen, auf deinen Genuss. Ich will etwas haben, damit es mir gut geht, damit es mir Spaß macht, damit ich Freude daran habe. Was wünschst du dir von Jesus? Was wünschst du dir von Gott? Warum bist du Christ? Warum liest du die Bibel? Warum betest du? Und wenn du an Jesus als das göttliche Geschenk denkst, was wünschst du dir von ihm? Tja, dieses Problem, das wir heute haben, dass wir an uns selbst denken, dass wir von Gott alles Mögliche haben wollen, das ist schon seit jeher so in der Menschheit. Man nennt dieses Problem Egoismus. Jeder denkt an sich. Und Gott wollen wir als übermächtige Wunschmaschine für unsere Zwecke einspannen. Ja, ich habe gehört, dass ich nicht in den Himmel komme, wenn ich sündige. Also Gott, du hast doch da was Wunderbares im Angebot. Ich will doch nichts Schlechtes erleben in meiner ewigen Zukunft. Ich will doch was Gutes erleben. Ich will doch auf ewig in einer Herrlichkeit sein. Also Gott, gib mir doch auch dieses Geschenk. Er ist kein schlechter Wunsch, nicht falsch verstehen. Aber er ist egoistisch. Und wenn wir durch das Alte Testament durchschauen, gab es ganz viele Menschen, die Gott zu ihrem eigenen Nutzen haben wollten. Und auch wir möchten Gott heute gerne zu unseren Zwecken einspannen. Kinder, nur wenn ihr immer daran denkt, dass ihr etwas Besonderes haben wollt, ja Gott, jetzt musst du, ich kann nicht mehr. Oder auch Erwachsene gehen denen jetzt genauso. Ja, ich bin am Ende meiner Kräfte, meine Weisheit reicht nicht mehr. Ja, jetzt brauche ich dich, Gott. Jetzt brauche ich diese übermenschliche Komponente, diese Kraft von oben, die etwas mehr kann als ich selbst. Und das führt in eine Tragik hinein. In eine Tragik, die bei Adam und Eva begann und sich bis heute fortsetzt. Dass der Mensch versucht, sich selbst, dass du versuchst, dich selbst, dass ich versuche, mich selbst höher zu heben und nicht Gott höher zu heben. Und das ist vor Gott eine Sünde. Denn alles, was nicht Gott ehrt, sondern etwas anderes, das nennt Gott Sünde. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und diese Tragik nahm im Laufe der Menschheit ihren Lauf und hatte ihren Höhepunkt erreicht, als die Zeit erfüllt wurde und Jesus auf diese Welt kam, um diesem tragischen Ende, diesem Drama, ein Happy End zu bereiten. Und Jesus hatte auch damals schon das im Visier, was heute die Menschheit alles tut. Deshalb hat er schon vorausschauend auf all das, was in der Zukunft passieren wird, vorausschauend auf das alles mit einbezogen in seinen Zweck des Kommens, nämlich dich und mich, hat er schon vorgesehen. So, jetzt schauen wir uns einmal das Johannesevangelium 1 an, und zwar die Verse 11 bis 14 möchte ich lesen. Da heißt es, das Licht, Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist der Zustand, der diese Tragik beschreibt. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn ich an mich denke und mich im Blick habe und nicht Gott, dann verfehle ich das Ziel, das Gott mir als Mensch zugedacht hat. Denn Gott hat die Menschheit geschaffen, ihn zu ehren, seine Herrlichkeit mehr und mehr zu machen. Aber wir alle sind so gestrickt, sind wir doch. Wir denken mehr an uns als an Gott. Und deshalb sagt auch Paulus zu den Ephesern, als er ihnen einen Brief schreibt, er sagt, wir waren alle Kinder des Zorns. Weil wir von Natur aus tot waren in Übertretungen und Sünden. Wir haben ein Leben geführt in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir alle waren Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist Paulus' Aussage gegenüber die Epheser, die wir uns heute genauso vorhalten müssen. Aber Gott kann das nicht einfach beiseite tun und sagen, naja, komm, drück mir mal ein Auge zu. Gott muss das ernst nehmen, weil er der gerechte Gott ist. Er kann es nicht ertragen, wenn sich etwas seiner Herrlichkeit und seiner Ehre entgegenstellt. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit fordert, dass dieses Böse, also alles, was sich seiner Ehre entgegenstellt, böse ist, dass dieses Böse einer gerechten Strafe zugeführt wird. Und so kommt es, dass die ganze Menschheit unter ein Urteil gestellt ist. Das Urteil heißt, das heißt nicht, naja, du hast ein bisschen was gemacht, sondern das Urteil heißt, du bist vor Gott schuldig. Und schuldig vor Gott heißt, wisst ihr, das heißt, da muss eine Strafe folgen und die bedeutet ewige Trennung von Gott. Das ist schon hart. Aber genau das verlangt die Gerechtigkeit des ewigen Gottes. Und wenn wir in Johannes 3, Vers 18, also Johannes 3, Vers 16 plus 2, könnt ihr euch merken, Vers 18 lesen, da heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, jetzt kommt's, nicht der wird irgendwann gerichtet, sondern der ist schon gerichtet, Gegenwart. Das ist schon passiert, das Urteil ist schon gesprochen. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wir müssen also feststellen, dass wir nicht auf neutralem Boden leben. Dass du nicht die Möglichkeit hast, irgendwann, wenn dein Tag gekommen ist, dich zu entscheiden, naja, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Solange ich mich nicht entscheide, bin ich neutral. Das gibt's nicht. Das Urteil ist schon gesprochen. Das heißt, du und ich wurden schon als schuldig verurteilt. Und die Strafe kommt noch. Das ewige, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott steht schon vor der Tür. Wenn wir einmal sterben werden, dann war's das. Dann bleiben wir auf ewig von Gott getrennt. Aber Jesus, er bringt diese Wahrheit in die Welt. Jesus zeigt uns durch sein Kommen, durch sein Reden, wie tragisch es wirklich um dich und mich bestellt ist. Wenn du das Evangelium liest, die Worte Jesu, und sie auf dich persönlich anwendest, wirst du merken, wie viel in deinem Leben, und ich merke das auch bei mir, wie viel in meinem Leben nicht dem entspricht, wie Gott es will. Also ich muss mich einfach als schuldig erkennen. Oder gibt es jemand unter uns, der sagt, nicht einen einzigen Fehler habe ich in meinem Leben gehabt. Nicht einen falschen Gedanken. Nicht einmal habe ich nur an mich gedacht und nicht an Gott. Wir sind alles ehrliche Menschen hier. Deswegen höre ich von euch jetzt auch nichts. Paulus sagt es auch, nicht ein einziger ist es, der gerecht ist vor Gott. Nicht einer. Also trifft uns alle dieses Urteil. Wir sind durch unser sündiges Wesen getrennt von Gott. Und weil wir als sündige Wesen nicht vor Gott treten können, lautet das Urteil ewiger Tod. Und obendrein haben wir in unserem Leben sehr viel so gelebt, wie es unser Schöpfer es sich nicht wünscht. So, wie kommen wir jetzt von diesem Urteil los? Wir wollen doch loskommen von diesem Urteil, oder? Und eigentlich gibt es kein Loskommen von diesem Urteil. Aber Gott hat sich erbarmt und hat uns seinen Sohn geschenkt, der diese Schuld bezahlt. Denn die gerechte Strafe muss zwingend getragen werden. Also es gibt keinen Weg außenrum. Es ist nicht möglich, deine Schuld irgendwie von deinen Schultern wegzunehmen, vor Gott irgendwie gut dazustehen. Es hilft nichts, sich das auszureden oder kleinzureden oder mit guten Taten aufzuwiegen. Ehrlich, vor Gott bleiben wir schuldig, wenn wir nicht das Opfer Jesu Christi annehmen. Und Johannes sagt hier ganz deutlich, von diesem Urteil wirst du nicht errettet durch Abstammung. Also, ich habe gläubige Eltern, zählt nicht. Ich habe gläubige Verwandte, zählt auch nicht. Mein Urgroßvater, der war mal Prediger, zählt auch nicht. Was auch immer du abstammungsrechtlich versuchst heranzuführen, es bringt nichts. Auch wenn der Bruder, die Schwester, der Ehepartner eine ganz enge Beziehung zu Gott hat, auch das nützt dir persönlich nichts. Du wirst auch nicht errettet durch deine eigenen menschlichen Anstrengungen, sagt Johannes hier auch ganz klar. Also du kannst sagen, weißt du was, Gott, ich gehe regelmäßig in die Kirche. Zählt nicht. Ich lese regelmäßig in der Bibel. Zählt auch nicht. Ich bete fleißig, ich tue Gutes, ich spende. Zählt nicht. Das kannst du alles nicht aufwiegen, um deine Schuld vor Gott loszuwerden. Das sind alles gute Dinge, die du tun kannst, aber die nicht deine Schuld bezahlen. Dafür kannst du sie nicht hernehmen. Du kannst dich bemühen, so viel du willst. Du kannst deinen Körper hart rannehmen, ihn nicht verschonen, viele Dinge auf dich nehmen, auf viele interessante Dinge verzichten. Das Leben absichtlich nicht genießen, dich mit vielen Bibelkennern über Gott unterhalten. Das kannst du alles nicht in die Waagschale legen. Johannes sagt es hier ganz deutlich, das geht nicht. Dadurch kannst du nicht frei werden von deiner Schuld. Und er bringt hier noch eine Negation, also ein negatives Beispiel, und sagt, du kannst auch nicht errettet werden, durch deinen Willen oder den Willen eines Mannes und nicht aus dem Blut. Also auch nicht, wenn du besonders willst und wenn du besondere Taten tust oder andere besondere Taten tun für dich, wenn andere das wollen für dich, geht auch nicht. Also wenn jemand herkommt und da die Hände auf dich legt, wenn jemand dir sagt, dir sind alle deine Sünden vergeben, ich spreche dich frei, das geht nicht. Dadurch kannst du das nicht erreichen. Auch nicht, wenn irgendjemand dir sagt, ich werde für dich zu Gott beten und bei Gott wird dann mein Gebet ankommen und dann wird er dich annehmen. Auch von außen wird nichts passieren. Da kann keiner für dich etwas tun. Kannst du alles nicht in die Waagschale legen. Das Einzige, was du in die Waagschale legen kannst, ist, dass du anerkennst, dass Jesus Christus sich mit seinem Opfer in die Waagschale legt. Das ist das einzige Mittel, das einzige Opfer, das hier zählt. Das Einzige, was die Tragik in deinem und in meinem Leben beenden kann. Die Tragik einer langen Weltgeschichte. Jesus ist, das lesen wir im ganzen ersten Kapitel immer wieder, er ist das Licht, er ist das Zeugnis, er ist das Leben. Er ist derjenige, der die Lösung geschaffen hat, damit deine, doch meine Schuld vor Gott bezahlt werden kann. Es gibt also eine Lösung, aber die liegt bei Gott. Nämlich in seinem Sohn, der Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Aber damit Jesus diese Schuld von dir und von mir bezahlen konnte, hat es verlangt, dass Jesus selbst wird wie du und ich. Dass er selbst Fleisch wird, damit er sich selbst aufopfert und in menschlicher Gestalt, so wie du und ich leben, das bezahlt, also quasi einen Tod erleidet. Er wurde Fleisch, ein Mensch wie du und ich, aber ohne Sünde. Und deshalb konnte er bezahlen. Jesus starb also und bezahlte. Und wisst ihr was? Als er bezahlte, wurde er getrennt von Gott. Und wir können so glücklich sein, dass Jesus für uns bezahlt hat und nicht irgendein anderer Mensch ausgesucht wurde, weil Jesus war gleichzeitig Gott. Er konnte diesen Tod, diesen ewigen Tod, diese Trennung von Gott überwinden. Er konnte den Tod besiegen und wieder auferstehen zum Leben. Und deshalb ist seine Bezahlung gültig. Stellt euch vor, es wäre ein anderer Mensch gewesen, den Gott ausgesucht hätte, der für uns gestorben wäre, der ohne Sünde gelebt hätte, aber dieser Mensch wäre nicht auch gleichzeitig Gott gewesen. Dieser Mensch wäre tot geblieben. Und wir hätten uns nicht auf diese Bezahlung berufen können, weil dieser Mensch nicht mehr leben würde. Und jetzt lebt Jesus und tritt für uns beim Vater ein und sagt, ich habe bezahlt. Und alle, die mir glauben, die sich mir anvertrauen, ich habe für den bezahlt. Vater, der ist vom Gerichtsurteil freigesprochen. Ich habe für ihn bezahlt. Die Gerechtigkeit ist erfüllt. So wie Georg gestern wunderschön sagte, Jesus ist einen Tausch eingegangen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und uns das Kleid seiner Gerechtigkeit gegeben. Also wir sind nicht gerecht, sondern Jesus ist gerecht. Ja, soweit das Allgemeine. Wie kannst du jetzt ganz persönlich Jesus Christus in dein Herz aufnehmen? Wie kannst du dich trennen von denen, die ihn nicht annahmen? Weil bis dato waren wir alle gleich. Tod in Sünden, Kinder des Zorns nahmen ihn nicht auf. So, ich bin sehr, sehr dankbar, dass unter uns einige da sind, die ihn schon aufgenommen haben, die Jesus in ihrem Leben haben. Die werden das jetzt aus Erfahrung mitleben können, was ich jetzt sage. Wenn Jesus Christus für uns auf diese Welt kam, ein Mensch wurde und am Kreuz starb, um unsere Schuld zu tragen, deine und meine, und du darüber nachdenkst, dann sollte dir klar werden, was Jesus hier für dich getan hat, ist eine riesengroße Gnade. Verdient hast du es nämlich nicht. Verdient hast du im Gegenteil die ewige Strafe. Und wenn dir das klar wird, also wenn du die Wahrheit erkennst über dich, wie du vor Gott dastehst, so wie es auch mir eines Tages ging, und ich erkannte plötzlich, was für ein armer Tropf ich vor Gott bin. Ich habe keine Chance, vor Gott einmal dazustehen und Rechenschaft abzugeben und irgendwie zu bestehen. Gar keine Chance. Wenn du das erkannt hast, dann haben wir schon den ersten Punkt, nämlich den Punkt der Wahrheit. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und dann noch etwas. Dann haben wir schon diesen Punkt der Wahrheit schon aktiviert. Dann hast du in deinem Leben erkannt, dass du Jesus brauchst. Dann wirst du erkennen, ich alleine komme nicht weiter vor Gott. Ich verdiene die gerechte Strafe. Ich selbst kann es nicht gut machen. Du wirst aufhören, dich zu entschuldigen, dich schön zu reden, deine Sünden klein zu reden oder irgendwie zu erklären, warum das alles so ist. Du wirst einfach akzeptieren, dass du Vergebung brauchst. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, wenn das passiert, dass du diese Wahrheit erkennst, dann kommen wir zu dem Punkt des Lebens, weil dann kommt Gottes Gnade ins Spiel, nämlich dass du diese Gnade erkennen kannst und annehmen kannst, für dich persönlich. Du erkennst, dass der Vater eine riesige Liebe hat zu dir, dass du in dem Tod seines Sohnes Leben bekommst. Ich finde, das ist so eine herrliche Erkenntnis. Wenn ich mich so zurückerinnere an meine eigene Geschichte, als ich erkennen durfte, dass Jesus für mich sein Leben gelassen hat und anstatt, dass ich sterben muss, darf ich leben. Das war so eine riesige Freude für mich. Das war so eine Erlösung. Und Gott zeigt dir seine Gnade. Gott zeigt dir, dass du in Jesus tatsächlich die Bezahlung, die Vergebung aller deiner Schulden bekommen kannst. Du darfst jetzt in Gottes Nähe kommen. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben. Vorher musstest du von Gott Abstand halten, weil du sündig warst. Durch und durch sündig. Jetzt hat Jesus dir das Kleid der Gerechtigkeit angezogen und du darfst mit Gott Gemeinschaft haben. Das erste Mal frei und ungezwungen mit Gott reden, voller Freude, ohne Angst zu haben, Gott muss mich bestrafen. Weil du weißt, in Jesus Christus sind diese Sünden schon bestraft, sind sie schon bezahlt. Und alle, die das schon erlebt haben, die dürfen das jeden Tag aufs Neue erleben. Weil wir sind ja alle noch als Fleisch und Blut total unperfekt. Und immer wieder treten wir in eine Sünde hinein und tun etwas, was wir nicht tun sollten, tun etwas, was Gott verunehrt. Und dann dürfen wir Bezug nehmen auf diese Gnade. Wir dürfen zu Christus kommen und sagen, ja, du hast für mich bezahlt. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich dich jetzt verunehrt habe mit meinem Verhalten, mit meinen Reden oder was auch immer gerade passiert ist. Und ich bin dir so dankbar, dass du das am Kreuz für mich schon bezahlt hast. Dass mir das jetzt nicht zum Tod bringt, sondern dass mich das zu dir zum Gnadenthron bringt. Ich darf bei dir Vergebung finden. Und das ist so herrlich. Und jeder, der das täglich erlebt, der weiß, was für eine Freude das ist, in dieser Vergebung zu leben, sich nicht grämen zu müssen, sondern dankbar auf den Herrn Jesus zu schauen. Also, wenn Gott dir gezeigt hat, wie du vor ihm dastehst. Wenn du begriffen hast, dass Jesus alle deine Sündenschuld bezahlt hat, dann komm zu Jesus. Lass ihn Herr über dich sein. Er hat versprochen, solche nicht hinauszustoßen. Das lesen wir auch im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 37. Und dann kommen wir zum letzten wunderbaren Punkt, zu dem Happy End auch in deinem Leben. Die Tragik wird beendet und du bist erlöst. Du bist ein erlöstes Kind Gottes. Du warst vorher verdammt zum ewigen Tod. Dann hat Gott dir deinen Zustand gezeigt und gleichzeitig seine Gnade. Du hast diese Gnade erkannt, ergriffen und Gott hat in deinem Leben Vergebung gegeben. Du darfst freigesprochen werden von dieser Schuld. Und jetzt kommt noch etwas Wunderbares hinzu. Johannes sagt es, allen aber, die ihn annahmen oder aufnahmen, denen gab er Anrecht, Freigesprochene zu sein. Ihr kennt den Text. Genau, Kinder Gottes zu sein. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Ein Kind Gottes zu werden. Also das kommt einer Adoption gleich. Ein verurteilter Verbrecher wird adoptiert. Also ich finde, das ist so ein krasser Unterschied zwischen diesen beiden Positionen. Und das schenkt uns Gott. Ich habe heute Morgen mit den Kindern in der Morgenandacht gelesen über das Erbe Gottes und das wird uns wiederhergestellt. Das Erbe, das wir quasi durch unseren sündigen Zustand, durch unser sündiges Wesen, das wir nicht bekommen konnten, das bekommen wir jetzt vor Gott, weil wir jetzt seine Kinder sind. Wir sind erlöst. Und jetzt kannst du von dir behaupten, du hast Jesus aufgenommen. Du bist frei. Aber genau das hat Jesus nicht gefunden, als er auf diese Welt kam. Er kam und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie waren so mit sich selbst beschäftigt, dass sie keinen Raum in sich hatten für Jesus Christus. Sie hatten keinen Raum für Gott. Das ist eine ganz große Tragik. Und Jesus möchte sie beenden, indem er in dein Leben hineinkommt, indem er dein Herz erfüllt, dir eine ewige Freude schenkt, ein Recht, Kind Gottes zu werden. Dieses Recht kannst du dir nicht einfach so nehmen. Es muss dir gegeben werden. Und es wird dir gegeben von dem, der das Leben gibt, nämlich von Jesus Christus. Das Kindesrecht, das vergibt Gott. Ja, hier heißt es, er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden, oder andere Übersetzung sagt, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Das drückt das nochmal ein bisschen stärker aus. Die Kraft, das volle Recht. Es ist jetzt rechtens. Gott hat sein Urteil gesprochen. Kraft seines Urteils bist du jetzt sein Kind. Das andere Urteil ist nicht mehr da. Das Todesurteil. Jetzt ist ein anderes Urteil da. Du bist sein Kind. Ist das nicht wunderbar? Das ist eine Freude. Erlöst. Und darum kam Jesus in diese Welt. Um die Menschheit zu beleuchten. Um uns in das Licht der Wahrheit zu stellen und uns die Tragik voll vor Augen deutlich zu machen. Die Tragik der ganzen Weltgeschichte, aber auch die Tragik in deinem und meinem persönlichen Leben. Und gleichzeitig die herrliche Gnade Gottes zu offenbaren, die die Tragik auflöst in ein Happy End. Tja, wenn Jesus jetzt in deinem Herzen lebt als Erlöser und als Herr, dann bist du buchstäblich heilfroh. Und in dieser Freude, diese Freude solltest du nicht für dich behalten. In dieser Freude darfst du bekennen, dass Jesus dein Herr ist. In dieser Freude wird sich dein ganzes Leben prägen Es wird zum Ausdruck kommen, in deinen Händen, in deinen Füßen, in deiner Zunge, wie du redest, wie du denkst. In allem wird dieses Licht herausleuchten, weil du von Jesus Christus erleuchtet bist. Einen letzten Gedanken und dann kommen wir zum Schluss. Georg hatte gestern schon das Beispiel gebracht von einem, der gefangen ist und sicher frei werden will. Jetzt stellen wir uns vor, einmal bildlich, wir sitzen im Gefängnis, von Gott verurteilt zum Tod. Keiner möchte zum Tod verurteilt sein. Jetzt kommt die Botschaft, du bist jetzt nicht mehr zum Tod verurteilt, sondern die Strafe wurde umgewandelt in lebenslänglich. Ist das für dich eine Erleichterung oder nicht? Kleine Erleichterung. Warum hat Gott uns nicht das Todesurteil verwandelt in lebenslänglich? Weil Gott ganze Sache macht. Weil Gott vom Tod ins Leben bringt. Von der Finsternis ins Licht. Er gibt Freispruch. Er holt dich komplett raus aus der Finsternis der Sünde. Ist das nicht herrlich? Und jetzt, wenn du mit Jesus lebst, Achtung, du bist nicht lebenslänglich verurteilt. Jesus hat dich nicht freigesprochen, einfach nur vom Tod und du musst doch das ganze Leben im Gefängnis leben. Nein, Jesus hat dich frei gemacht, komplett frei. In Jesu Vergebung hast du volle Freiheit. Du hast das volle Leben. Du darfst sein Kind sein. Brauchst nicht mehr Gefangener sein der Sünde und des ewigen Todes. Das ist eine ganz, ganz herrliche Botschaft, die für jetzt und alle Zukunft gilt. Und ich möchte uns aufrufen, dass wir Gott ein ganz herzliches Dankeschön geben für diesen Freispruch, für den er seinen Sohn geschickt hat. Dass er diesen Sohn hat leiden lassen für uns auf dieser Erde, damit wir leben können. Ich bin der Weg, die Wahrheit für dich, für die ganze Welt. Und das Leben, auch für dich.